Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Warum muss sich die Politik in Deutschland für Schauspielerin Natalia Wörner sputen? Welche Botschaft hatte der Historiker Karl Schlögl bei der Verleihung des Gerda-Henkel-Preises und womit könnte sich ein experimentelles Theater in Israel überfordern? Themen dieser Stunde. Die Ampel steht auf Rot. Im Februar wird eine neue Bundesregierung gewählt. So einiges, was im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP vereinbart wurde, dürfte zum Papiertiger werden. Das dürfe dem Gewalthilfegesetz nicht passieren. Das fordern am heutigen Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, Berufs- und Sozialverbände, Unternehmenschefinnen, Journalistinnen, Künstler und Künstlerinnen, wie die Schauspielerin Natalia Wörner. Schönen guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend.
Sie engagieren sich schon seit vielen Jahren gegen Gewalt an Frauen. Haben Sie wirklich die Hoffnung, die Forderung an Olaf Scholz, die Familienministerin Paus und den gerade ins Amt gekommenen Finanzminister könnte noch irgendetwas bewirken?
Auf alle Fälle. Verrückterweise ist es ja eigentlich gerade eine historische Chance, in diesem Zeitkorridor das durchzusetzen. Und Herr Scholz und an Frau Paus und an dem neuen Finanzminister wird es nicht scheitern. Es wird genau an den Menschen scheitern, die der jetzigen Regierung vormachen wollen, dass sie es nicht hinbekommen. Und zwar grundlos. Und das darf jetzt aber bitteschön nicht sein, dass dieses Gesetz zu einem parteipolitischen Taktieren und zu einer Art Vorwahlkampf oder schon mittendrin Wahlkampf wird. Es geht um Schutz für Frauen und das muss jetzt mal im Vordergrund stehen und kein parteitaktiererisches, strategisches Vorgehen. Das darf wirklich nicht passieren. Ganz konkret wird dieses Gesetz am Mittwoch ins Kabinett kommen, noch vor Weihnachten in den Bundesrat und könnte im Januar im Bundestag verabschiedet werden. Und ich kann nur an alle appellieren, dass die Sache im Vordergrund steht und nichts anderes bei diesem Gesetz. Und würde auch gerne an der Stelle daran erinnern, 2016 ging es um die Änderung des Sexualstrafrechts. Und das wurde damals einstimmig beschlossen. Das war die Große Koalition und es war kein Wahlkampf. Das hat auch niemandem wehgetan.
Hoffen wir, dass Ihr Appell erhört wird. Aber die Statistik, um nochmal auf das grundlegende Problem zu sprechen zu kommen, die Statistik besagt, jeden zweiten Tag stirbt in Deutschland eine Frau durch Männerhand. Über 52.000 Sexualstraftaten wurden im letzten Jahr angezeigt. Und trotz der von der UFA ja unterstützten Initiative @sicherheim, die Sie auch mitgetragen haben, stieg die häusliche Gewalt. Haben Sie dafür eine Erklärung?
Ich glaube, die Erklärung ist traurig und vielschichtig und es ist ja nicht nur ein deutsches Phänomen, was die Sache weiß Gott nicht besser macht. Natürlich gibt es die Frage, gibt es einfach mehr Anzeigen, weil Menschen Gott sei Dank aus dieser fürchterlichen Scham- und Tabuzone herauskommen und letzten Endes auch nach Corona, nach dem Lockdown überhaupt die Möglichkeiten haben, sich insofern zu positionieren, indem sie auch in Kauf nehmen, nach einer Anzeige dann eben mit Kindern oder ohne Kindern die Wohnungen zu verlassen und so weiter. Also, dass die Welle der Gewalt so eklatant steigt, ist schockierend, ist erschütternd, muss uns alle wach machen und einfach nur noch kluge und richtige Entscheidungen im Sinne des Schutzes für Frauen und Kinder fällen. Alles andere darf einfach nicht sich in den Vordergrund schieben an der Stelle. Schauen Sie, alle Menschen haben einen Anspruch auf Gewaltfreiheit, auch Frauen. Und es ist einfach so, dass die Gewalt gegen Frauen das massivste Mittel ist, um Gleichstellung zu verhindern. Und wir alle können doch nur als Gesellschaft, jeder auf seine Art und in seinen Möglichkeiten, einen Beitrag dazu leisten, dass sich das ändert. Da gibt es keinen Weg dran vorbei und es gibt einfach nur noch sowas wie Empathie. Ich schaue manchmal mit Bewunderung nach Frankreich, was im Moment passiert, um diesen monströsen Fall von Gisèle Pelicot herum. Mhm. Und die Franzosen sind da radikaler, bei denen gibt es einen Kippschalter und dann ist Revolution, die gehen auf die Straßen, das sind Frauen, das sind Männer und die werden laut und tragen den Schmerz mit. Und ich kann einfach nur hoffen, dass hier in diesem tristen 24-Ampelbruch die Herren und Damen sich jetzt nicht im Kleinkrieg vergaloppieren und die wichtigen Sachen nicht mehr im Visier haben.
Aber ganz prinzipiell, Frau Wörner, muss man natürlich sagen, es hätte viele Jahre Zeit gegeben, auch die Frauenhäuser viel, viel besser auszustatten. Es hatte keine Priorität.
Absolut, und das ist ein Skandal für sich. Aber es bringt ja jetzt auch nichts, nach hinten zu gucken. Man kann auch nicht in der Vergangenheit atmen. Man kann jetzt nur nach vorne gucken und sagen, das Gesetz ist da, es ist ausgearbeitet, es liegt auf dem Tisch, unterschriftfähig. Und jeder, der sich jetzt dagegen sträubt und es nicht unterstützt, ist nicht wählbar. Und das gilt für die AfD, das gilt aber auch für die CDU.
Was befürchten Sie?
Das Nadelöhr wird der Januar sein, wenn es im Parlament ist. Und dann kann es einfach sein, dass zum Beispiel die CDU Spaß daran hat, der noch jetzigen Regierung zu zeigen, dass sie es nicht unterstützt und dass sie es scheinbar besser machen können. Was das heißt, ist, dass sich das wieder verschleppt über Jahre. Und das ist das, was ich sage. Das kann aber nicht sein, dass die Priorisierung in diesem Moment sich gegen die Frauen richtet, weil das ist dann nämlich die Konsequenz. Weil das Problem ist ja da. Auch Herr Merz hat am Morgen einen Post dazu gemacht, die Zahlen sind ja da. Das kann ja kein Mensch leugnen. Die Frage ist ja, wie konsequent ist man in dem Versuch, Hilfeschutz zu gewährleisten, was übrigens ein Teil des Koalitionsversprechens war und auch die Istanbul-Konvention. Also egal, wie die Regierung sich neu formiert, die Aufgabenstellung bleibt die gleiche. Das heißt, wir müssen mal hoffen, dass bei Weihnachten alle sich zusammenraufen und an der Stelle kein Armdrücken geschieht.
Heute ist ja der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Ist die Möglichkeit der Medien Einfluss zu nehmen, weil sich Frauen in einem größeren Kontext sehen können, förderlich, um dieses Thema auch in den Vordergrund zu rücken?
Ich glaube, das ist auch ein Teil der Verantwortung, wie die Medien damit umgehen. Oder eben auch, wenn die Gesellschaft in ihrem Empathiefeld damit umgeht, siehe Frankreich, siehe Avignon. Da ist das in Bewegung, das ist sehr französisch, sehr besonders. Und dann eben auch radikal. Oder jetzt hier Kronprinz.
In Norwegen.
Genau. Die Frage ist, nimmt man so einen Moment zum Anlass, um es zu skandalisieren, um den voyeuristischen Effekt quasi in den Vordergrund zu ziehen? Oder ist es ein gutes Beispiel, um mal zu sagen, schaut her, es geht durch alle Schichten, durch alle Religionen, durch alle Hierarchien, durch jede Form von Leben. Alle sind davon betroffen. Und das ist ja auch eine Form der Verantwortung, wie Journalisten, wie Medien mit diesem Thema umgehen. Ob es eine Sensibilisierung gibt oder einfach nur eine Skandalisierung und wie wir es rezipieren. Und da gibt es eben auch noch eine ganze Menge Luft nach oben.
Sagt die Schauspielerin Natalia Wörner. Sie gehört zu den Unterstützerinnen von Aufrufen, das Gewalthilfegesetz noch schnellstmöglich zu verabschieden. Ich danke für Ihre Zeit. Schönen Abend noch.
Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung.
Morgen will der Berliner Senat vorrechnen, wo genau in der Kultur 130 Millionen Euro eingespart werden. Der Protest dagegen ist heute Nachmittag mit einer Demonstration, die Trauermarsch genannt wurde, fortgesetzt worden. Christian Berndt hat recherchiert, was auf die freie Szene zukommen könnte und warum die Träger kultureller Bildungsangebote um ihre Arbeit fürchten.
Deswegen lass uns lieber ein ruhigeres Tempo nehmen und dann bist du schneller durch. Bitte.
Klavierunterricht an Berlins ältester Musikschule, der Musikschule City West. Wenn wie geplant die Stiftung für kulturelle Weiterbildung und Kulturberatung abgewickelt wird und damit auch das angeschlossene Servicezentrum Musikschulen, droht ein Desaster.
Ohne das Servicezentrum Musikschulen können wir nicht weiterarbeiten,
meint der Leiter der Musikschule Josef Holzhauser. Das Servicezentrum wurde vor 2 Jahren gegründet, um die Organisation der Musikschulen effizient zu bündeln, erzählt die Leiterin des Zentrums Isabella Schremmel.
Wir sind im Prinzip das organisatorische Rückgrat der 12 Berliner Bezirksmusikschulen. Zum Beispiel bespielen wir die Software, die 12 Musikschulen gemeinsam nutzen, um sämtliche Unterrichte zu verwalten, also Verträge zu schreiben, um die Einnahmen zu buchen und auch um die Honorare anstoßen zu können, damit die Lehrkräfte bezahlt werden.
Die kurzfristig angekündigte Abwicklung der Stiftung bedeutet, dass unklar ist, wie ab 1. Januar die Honorare ausgezahlt werden sollen. Die Abwicklung, meint Holzhauser, würde keine Kosten sparen, sondern sie vergrößern.
Die Aufgaben müssten ja dann von den einzelnen Bezirken wahrgenommen werden. Wir können ja nicht die Aufgaben einfach streichen, sondern das SZM nimmt ja ganz viele Aufgaben wahr, die im Schulgesetz verankert sind. Das organisiert für uns das Servicezentrum Musikschulen. Wenn man jetzt fragt, wie war das denn früher? Es war Katastrophe.
Die Stiftung für kulturelle Weiterbildung und Kulturberatung wurde noch von der letzten DDR-Regierung gegründet, lag dann aber jahrzehntelang brach, bis sie 2019 vom damaligen Kultursenator Klaus Lederer wiederaktiviert wurde. Unter ihrem Dach sind 5 Initiativen versammelt, die nun wegfallen sollen, so auch die Diversity Arts Culture.
Wir sind zuständig für alle Themen, die sich um Diversität, Antidiskriminierung, Barriereabbau, auch Machtmissbrauch drehen. Und wir beraten die Senatsverwaltung, Kulturinstitutionen, Kulturtätige, machen Weiterbildungsangebote.
Die Abteilung kann sich vor Anfragen kaum retten, meint Leiterin Sandrine Mekusé-Akins. Und in ihrer Bündelung der verschiedenen Bereiche hat die Abteilung mittlerweile eine europaweit nachgeahmte Leuchtturmfunktion. Dass es vor allem junge Projekte wie die Stiftung und ihre Initiativen betrifft, hat Methode, meint der Sprecher für kulturelle Jugendbildung der Grünen-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Louis Krüger.
Das ist die große Schwäche dieser Kürzung, dass sie weitestgehend ohne fachliche Expertise stattgefunden haben. Also auch die Fachpolitiker in der Koalition sind nicht einbezogen worden. Auch die Fachverwaltung sind nicht in der Art einbezogen worden, wie es notwendig wäre. Und insofern liegt der Verdacht nahe, dass das vor allen Dingen von den Haushältern vorgenommen wurde, zu gucken, was gab es vielleicht vor 5 Jahren noch nicht. Was sich abzeichnet, ist, dass vor allen Dingen die Errungenschaften der letzten Jahre zurückgenommen werden. Und Projekte, die unter Rot-Grün-Rot auch stark vorangebracht wurden.
Fatal findet Krüger, dass besonders bei der kulturellen Bildung radikal gespart werde, etwa bei Programmen wie der Jugendkulturinitiative, die Jugendliche in sozialen Brennpunktschulen erreichen. Aber auch insgesamt habe sich nach Meinung von Krüger Kultursenator Joe Giallo anscheinend nicht durchsetzen können bei diesem Kulturkahlschlag, der massiv auch die freie Kulturszene Berlins trifft. Zum Beispiel soll auch die Tochtergesellschaft der Stiftung abgeschafft werden, die gemeinnützige Kulturraum GmbH Berlin. Sie bietet Probe- und Atelierräume für über 3000 Künstler in Berlin.
Wir mieten Flächen an, entwickeln die nach dem Bedarf der KünstlerInnen der freien Szene und vergeben sie zu geförderten Konditionen in transparenten Vergabeprozessen. Wir bekommen Bewerbungen von den KünstlerInnen und dann kriegen die KünstlerInnen die Räume subventioniert zu sehr vergünstigten Konditionen.
Die Kulturraum GmbH, so Referentin Laura Raben, ist Trägerin des Arbeitsraumprogramms des Landes Berlin. Was mit den langfristig vermieteten Räumen passiert, wenn die Kulturraum GmbH abgewickelt wird, ist völlig unklar.
Was ist mit den laufenden Mietverträgen? Also, da würden Regressforderungen gestellt werden, denn wir haben ja VermieterInnen versprochen, dafür, dass ihr diese Räume in der Form ausbaut, dass wir sie als Proberäume vermieten können, kriegt ihr eben über 10 Jahre die Miete. Das müssen wir nicht mal leisten können. Das heißt, das Land würde in Regressforderungen genommen werden müssen.
Das heißt, auch hier wären Mehrkosten die Folge und die Proberäume wären weg. Ohne Subventionen können sich selbst international bekannte Künstlergruppen wie Gobsquad, die ebenfalls Untermieter der Kulturraum GmbH sind, solche Räume nicht leisten.
Wir waren zu Hause in einem Ladenlokal in Kreuzberg die letzten 10 Jahre. Und dann vor einem Jahr mussten wir raus wegen Eigentümerwechsel. Und dann waren wir 1 Jahr obdachlos. Weil nicht nur alles ist sehr teuer, als freie Künstlergruppe, man kriegt keine Räumlichkeiten. Die ganzen Digital Startups, die sind jetzt die MieterInnen.
Wie es mit der Gruppe weitergeht, wenn die Kulturraum GmbH abgewickelt wird, so Jean Patten von Gobsquad, steht in den Sternen. Der freien Kulturszene Berlins stehen harte Zeiten bevor.
Christian Berndt über die Folgen der Berliner Sparpolitik auf kulturelle Bildungsangebote und für die freie Szene. Der Preis der Gerda-Henkel-Stiftung ist einer der renommiertesten in Deutschland. Heute Abend hat ihn der Historiker Karl Schlögel erhalten. Sein Festvortrag in Düsseldorf hatte den Titel »Gestrandet auf der Sandbank der Zeit« oder »Wie man lernt, sein Russlandbild neu zusammenzusetzen«. Ich habe ihn gesprochen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was ist 2 Jahre und 9 Monate nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine die wichtigste Botschaft Ihres Vortrags?
Die wichtigste Botschaft ist, dass ein voll entfalteter Krieg mitten in Europa begonnen hat und dass wir anfangen müssen, endlich uns darauf einzustellen, auf den Kampf der Ukraine, auf die Verteidigung Europas und darauf, dass wir uns darauf gefasst machen, dass die Zeitenwende nicht einfach ein Bekenntnis ist, sondern eine ziemlich lange, anstrengende Strecke werden wird.
Welche Zeitenwende genau meinen Sie?
Die Zeitenwende, die ich im Auge habe, die hat für mich mit der Besetzung der Krim begonnen. Und Zeitenwende ist aber ein Terminus, der nicht nur einen kurzen Augenblick meint, sondern das sind Stufen, Anlaufzeiten, Inkubationszeit, Steigerung und man kann nur hoffen, dass es einen Ausweg aus der Eskalation gibt.
Der Titel Ihres Festvortrags beinhaltet ja, dass Sie gelernt haben, Ihr persönliches Russlandbild neu zusammenzusetzen. Was war an diesem Lernprozess am schwierigsten?
Das Schwierigste war, nochmal neu zu lernen. Ich war nicht darauf gefasst, dass es möglich sein würde, dass es einen handstreichartigen Übergriff von russischer Seite auf die Ukraine geben würde. Ich habe mir die Szene dann angesehen. Und ich fand es eigentlich ungeheuerlich, dass es eines Krieges bedurfte, um zu kapieren, dass es dort so etwas gab wie die Ukraine, die wir bis dahin, jedenfalls die meisten Leute, immer als Peripherie, als Hinterland der großen Sowjetunion oder des großen Russlands angesehen haben. Also nochmal zu lernen, und ich glaube, dass jetzt etwas Ähnliches ansteht, nämlich, dass wir nochmal einsteigen müssen in die Geschichte Russlands, des russischen Imperiums, dass wir nochmal anfangen müssen, durchzudeklinieren, was eigentlich die Auflösung eines Imperiums, wie es die Sowjetunion war, was das bedeutet.
In der Begründung für den Gerda-Henkel-Preis heißt es, Sie werden nicht nur ausgezeichnet wegen Ihrer kritischen Selbstreflexion, sondern auch, weil Sie, Zitat, unser Verständnis der neueren Geschichte Russlands, der Sowjetunion und des östlichen Europas wesentlich geprägt haben. Dieses unser, Herr Schlögel, scheint mir insofern ein Euphemismus, als es ein einheitliches Verständnis in Deutschland gar nicht gibt.
Ja, wie ist das, wenn man von wir und uns spricht? Das ist immer so ein Kollektiv Singular. Nein, es gibt unterschiedliche Auffassungen. Es gibt verschiedene Zeitpunkte, an denen sich ein Bild ändert. Für manche hat die Änderung schon sehr früh eingesetzt, mit dem Tschetschenienkrieg, mit dem Angriff auf Georgien. Bei manchen, und ich gehöre auch dazu, hat es später eingesetzt, wie gesagt, mit der Krim. Aber jetzt, glaube ich, müsste es klar sein, dass es sich um einen Angriff handelt und dass wir uns darauf einstellen müssen und uns neu aufstellen müssen. Diese Auseinandersetzung wird in Deutschland ja geführt werden. Und ich denke, das wird eines der Hauptthemen im Wahlkampf werden. Was heißt es heute eigentlich, für den Frieden einzutreten? Heißt es, sozusagen den Weg von München zu beschreiten, die Ukraine zur Kapitulation aufzufordern, sie preiszugeben? Oder bedeutet es, den Frieden zu verteidigen, standzuhalten und den Aggressor nicht zum Zug kommen zu lassen?
Bevor wir über die deutsche Politik sprechen, was befürchten Sie oder was nehmen Sie an im Hinblick auf die zweite Legislaturperiode von Donald Trump?
Ich weiß es nicht, was da passieren wird. Es gibt ja Anzeigen und Gegenanzeigen. Einmal, dass er sich ausgezeichnet versteht mit Putin auf der Ebene des Kumpels. Dass es andererseits aber undenkbar ist, dass er den Erpressungen und der Durchsetzung der putinschen Politik zustimmen wird. Das wäre eine ganz neue Situation für Amerika. Und die Frage ist, wie dieses sehr gespaltene, aber doch demokratische Land, das in diesen Wahlen bewiesen hat, dass es funktioniert, wie das darauf reagieren wird auf diese Politik. Ich hoffe es zumindest nicht, dass er einknicken wird, sondern stark bleiben wird in der Unterstützung der Ukraine.
Was gilt es also, so wie Sie haben noch mal neu lernen müssen, anderen zum Lernen auf den Weg zu geben?
Ja, ich glaube, wir müssen uns, nachdem wir uns zum ersten Mal mit der Ukraine beschäftigt haben, ganz neu auch mit Russland beschäftigen. Wie tickt dieses Land? Nicht nur immer auf Putin zu starren, sondern was sind eigentlich die Kräfte, die in diesem Land wirksam sind? Es gibt ja allerlei Szenarien, von Horror bis zum möglichen glücklichen Ausgang. Ich glaube, es kommt vor allem darauf an, hineinzuhören, was jetzt sich dort tut. Und ich denke, dass es sehr, sehr ratsam wäre, sich mit vergleichbaren Situationen zu beschäftigen. Ich denke insbesondere an die Auseinandersetzungen, die in den 30er Jahren stattgefunden haben, zur Bewältigung damals dessen, was in Europa sich anbahnte mit dem Faschismus und mit dem Nationalsozialismus. Man muss noch einmal einsteigen, und ich glaube, dass das Neue, was der Putinismus repräsentiert, dass man dem gewachsen sein muss. Und ich meine nicht nur in militärischen Dingen, sondern analytisch, intellektuell und wissenschaftlich. Und da kommt eigentlich eine große Aufgabe auf uns zu.
Und wenn wir jetzt wieder nach Deutschland schauen, wir werden im Februar Bundestagswahlen haben. Und ich persönlich fürchte, dass es, um anzuknüpfen an die Begründung für den Preis heute Abend, es auch von einer neuen Bundesregierung nicht unbedingt eine kritische Selbstreflexion der Putin-Russland-Politik Deutschlands geben wird.
Ja, ich halte das auch für möglich. Es ist für mich auch gar nicht entschieden, dass die Opposition, die aus der Opposition heraus starke Worte findet, ob sie, wenn sie etwas zu entscheiden hat, wenn sie Verantwortung zu nehmen hat, ob sie wirklich standhaft bleiben wird. Das wird man sehen und das gehört meines Erachtens zu dem, was man als Zeitenwende bezeichnet, nämlich dass ein Test stattfindet, wer es wie unter Bedingungen des Stresses wirklich ernst meint. Das wird sich zeigen. Für mich ist es offen. Das betrifft aber nicht nur die Bundesrepublik, sondern das betrifft auch andere europäische Staaten.
Der Historiker Karl Schlögl, heute ausgezeichnet mit dem Gerda-Henkel-Preis. Vielen Dank für Ihre Zeit und noch einen sehr schönen Abend.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Von und mit Thomas Jedicke.
Er war einer der bedeutendsten Lyriker Südafrikas und einer der schärfsten Kritiker des Apartheid-Regimes. Jetzt ist Brayton Breitenbach im Alter von 85 Jahren in Paris gestorben. Breitenbach lebte schon seit den 60er Jahren in Frankreich, weil seine Ehe mit einer Vietnamesin unter den südafrikanischen Rassengesetzen nicht anerkannt wurde. Er schrieb in seiner Muttersprache Afrikaans, später auch auf Französisch und Englisch. Kennzeichnend für seine Lyrik waren locker rhythmische Verse sowie Slang, Wortschöpfungen und Elemente der politischen Rede. Oft ging es um das vergiftete Paradies Südafrika und das Thema der Rückkehr in sein Heimatland. Brayton Breitenbachs Werk wurde in viele Sprachen übersetzt und mit zahlreichen Preisen geehrt. Geschichten von Frauen, die in einer Männerwelt um Liebe und Macht kämpfen, waren die Erfolgsformel der britisch-amerikanischen Schriftstellerin Barbara Taylor Bradford. Jetzt ist die Autorin von Bestsellern wie »Des Lebens bittere Süße« oder »Es begann in Paris« tot. Sie starb mit 91 Jahren in New York. Schon Barbara Taylor Bradfords Debütroman verkaufte sich 30 Millionen Mal und brachte es auf 7 Fortsetzungen und eine TV-Adaption. Taylor Bradfords Bücher wurden in 40 Sprachen veröffentlicht und weltweit mehr als 90 Millionen Mal verkauft. Auch mit Ratgebern für Haus-, Familienleben und religiöse Fragen war sie sehr erfolgreich. 1999 bekam Barbara Taylor Bradford in Großbritannien eine eigene Briefmarke. Später wurde sie auch von der Queen ausgezeichnet. Schon länger klagen Kinobetreiber, dass sie immer weniger Tickets verkaufen. Nach den Corona-Lockdowns haben sich die Verkaufszahlen nicht wieder erholt. Nun sind die Besucherzahlen auf den niedrigsten Stand seit 30 Jahren gesunken, wie die Zeitung Rheinische Post berichtet. Demnach rechnet der größte deutsche Kinoverband HDF für 2024 nur mit 90 Millionen Tickets. Zum Vergleich, 2019 wurden bundesweit noch fast 120 Millionen Tickets gelöst. Medienexperten sehen als Grund, dass junge Leute auch andere Medien verstärkt nutzten. Zudem koste ein Ticket inzwischen fast 10 Euro. Auch der Streik von Hollywood-Schauspielern und Autoren im vergangenen Jahr habe wegen der verschobenen Produktionen zu einer Flaute in deutschen Kinos geführt. Microsoft verlegt jetzt auch Bücher. Mit 8080 Books will der Softwarekonzern schneller veröffentlichen als traditionelle Verlage. Ziel sei es, die Zeitspanne, in der aus einem Manuskript ein Buch werde, zu verkürzen, damit Ideen sich schneller verbreiten könnten, erklärte das Unternehmen. Die Technologie habe das Tempo in fast jeder Branche beschleunigt, nur nicht im Verlagswesen. 8080 Books ist nach einem Intel-Mikroprozessor benannt und bringt Bücher über Technologie, Wissenschaft und Wirtschaft heraus. Der erste Titel ist schon erschienen. Ein Microsoft-Mitarbeiter schreibt darüber, dass Optimismus bei der Entwicklung von Technologieprodukten notwendig sei.
Im Jahr 2000 wurde es in Tel Aviv gegründet, das Institut für israelische Dramatik. Mit dem Festival Isra Drama präsentiert es sich einmal im Jahr der internationalen Theatergemeinde. Mein Kollege Christian Gampert ist deshalb nach Tel Aviv geflogen. Eigentlich wollte Isra Drama die Bühnen vom 20. bis 25. November, also heute, bespielen. Aber dazu ist es nicht gekommen. Christian, warum genau?
Das Festival wurde abgesagt aus relativ einfachen Gründen. Normalerweise kommen Theaterleute aus aller Welt. Jetzt waren die Anmeldungen überschaubar. Es waren so wenige, dass die sich dann entschlossen haben, das Festival abzusagen. Aber sie haben denjenigen, die einen Flug gebucht haben, angeboten, kommt doch trotzdem und schaut euch an, was das Theater im Krieg hier so tut. Kunstbetrieb im Krieg.
Es sei die Pflicht des Dichters, den Menschen daran zu erinnern, dass er immer noch ein Mensch ist. So hieß es in der Ausgabe von Isra Drama im Jahr 2023, also kaum 2 Monate nach dem 7. Oktober. Was wird in den Theatern von Tel Aviv in diesem Herbst gespielt?
Relativ normales und gebrauchstheatralisches Programm, würde ich sagen, das vor allem das große Publikum bedient, wobei die Themen bisweilen durchaus auch provokant sind. Also in der Habima, dem Nationaltheater, habe ich ein Stück gesehen von Ital Segal, inszeniert The Father I Could Have Been. Da geht es um ein homosexuelles Paar, das eine 15-jährige Tochter hat. Und die will gern die Leihmutter kennenlernen, die sie ausgetragen hat. Und das bringt diese ganze Familie völlig durcheinander. Wobei der Plot dann ist, dass die Leihmutter, die im Ausland lebt und auch das Kind sehen will, inzwischen tot ist. Aber die Beziehung der beiden Schwulen, die dieses Kind aufgezogen haben, beginnt über dieser Frage zu bröckeln. Und es ist relativ konventionell gespielt, aber es ist im Nationaltheater. Und so ein Thema zu machen, das ist schon eine tolle Sache. Und Moshe Kapten weiß ziemlich genau, was er da tut. Das ist der Intendant der Habima. Dann habe ich gesehen, Champagne, ein Klezmer-Violinist zwischen zwei Frauen, wobei die Ehefrau seltsamerweise viel mehr Sex hat als die Geliebte. Nach Sholem Aleichem, inszeniert von Ronny Brodetsky. Das ist einfach toll gemachtes jüdisches Volkstheater. Und interessanterweise scheint diese Art von Selbstvergewisserung ganz wichtig zu sein für diese Gesellschaft. Also auf diese jüdische Folklore des 19. Jahrhunderts zurückzugreifen, das ist aber großartig choreografiert, die Rollenmuster sind völlig klar, toll gespielt, aber eben auch sehr konventionell.
Sieht das im experimentellen Theater ähnlich aus?
Da kommt der Krieg dann doch ins Theater. Im Tumunah-Theater sieht man ein Stück, das heißt On the Way Home, da werden Geschichten aus dem Yom Kippur-Krieg, der in Israel so als verlorener Krieg betrachtet wird, obwohl es dann den Frieden mit Ägypten gab, rekonstruiert und mit Geschichten aus dem 7. Oktober zusammengeschaltet. Man sitzt um einen Tisch, rekonstruiert anhand von Gegenständen, Geschichten, auch das so eine Art Selbstvergewisserung. Und dann gibt es natürlich noch therapeutische Ansätze.
Wie funktionieren die?
Die funktionieren so, dass eine Regisseurin, Hadar Galron, mit Leuten arbeitet, die den 7. Oktober auf diesem Nova-Festival überlebt haben. Die erzählen ihre Geschichten und sie tanzen. Die Produktion heißt Just Wanted to Dance. Und das ist sehr auf der Kippe zwischen ich repräsentiere mich selbst, aber wie gehe ich mit meinen eigenen Verletzungen um? Wir haben ein langes Gespräch gehabt und wegen solchen Sachen fährt man dann tatsächlich hierher. Ein langes Gespräch mit der Hauptdarstellerin Raffaela, die völlig cool und selbstbewusst wirkt auf den ersten Blick und relativ teilnahmslos und selbstbewusst ihre Geschichte erzählt. Und nach einer Weile beginnt das zu bröckeln und man sieht die Verletzungen und die Depressionen darunter. Ich frage mich, wie das, wenn die an die Öffentlichkeit gehen, bis jetzt ist es nur so eine Schauspielschulproduktion, wie das dann werden wird mit einem großen Publikum, ob das tatsächlich therapeutisch hilfreich ist. Die Regisseurin hat eine Therapieausbildung und sagt, ja, wir achten drauf, dass hier nichts passiert. Es gibt ziemlich viele Selbstmorde unter den Überlebenden dieses Nova-Festivals und man muss da wirklich sehr aufpassen und das Publikum ist, glaube ich, auch aufgefordert, da
sehr viel Pietät walten zu lassen. Man muss sich das schon so vorstellen, dass bei diesem Nova-Festival 40 Leute zusammengedrängt in diesen Sheltern standen und sich nicht trauten, rauszulaufen. Diese Shelters sind Betonbushaltestellen quasi mit einem schmalen Eingang, der aber nicht verschlossen werden kann. Und die Hamas hat die Leute gejagt und hat dann Rauchbomben in diese Shelters geworfen, woraufhin die Leute natürlich raus sind und dann erschossen wurden. Und diese Hauptfigur in diesem Stück hat das überlebt, begraben von Leichen. Und man fragt sich, wie man sowas aushalten kann. Das ist unglaublich. Jetzt spielt die Theater und tanzt. Es ist, ja.
Christian Gampert in Israel über das verschobene Theaterfestival Isra Drama und die aktuellen Theaterprogramme in Tel Aviv. 6 Oscars bekam vor 2 Jahren eine Science-Fiction-Serie. Dune, Part 1. Simone Schlosser sagt Ihnen jetzt, was sie von der neuen Staffel hält und was RTL Plus für das Couchkino in der Frischtheke hat.
Ein Superheld braucht gemeinhin 2 Dinge: einen kreativen Namen und ein Trauma. Spider-Man hat seinen Onkel verloren, Superman seine Eltern und Amelie wurde vergewaltigt.
Was wäre ein Held, wenn sein Trauma einfach zu seinem Alltag gehören würde? Ein Niemand. Oder schlimmer, eine Frau.
Damit beginnt die deutsche Serie Angemessen Angry. Eine Mischung aus Comic-Satire und Rape-Revenge und eine der bissigsten und klügsten Serien des Jahres. Hauptfigur ist Amelie, gespielt von Marie Bloching, bekannt aus Die Discounter. Diesmal arbeitet sie nicht in einem Supermarkt, sondern als Zimmermädchen in einem Hotel. Dort wird sie während der Arbeit vergewaltigt. Die Tat geht schnell, der Täter entkommt und Amelie bleibt zurück, traumatisiert. Und ausgestattet mit Superkräften. Zum einen ist sie übernatürlich stark und sie kann spüren, ob ein Mann schon mal übergriffig geworden ist. Und welcher Mann ist das nicht?
Es ist ja vielleicht nicht jedermann ein Sittensträucher, aber jeder Mann ist mit einem befreundet, verwandt oder zusammen.
Das mag man nicht gerne hören, wenn man selbst ein Mann ist. Und natürlich ist in dieser Serie einiges überspitzt. Andererseits hat das Bundeskriminalamt gerade erst eine Statistik veröffentlicht, wonach die Zahl der Gewalttaten gegen Frauen im letzten Jahr deutlich gestiegen ist. Insofern kommt diese Serie traurigerweise genau zur richtigen Zeit. Und man kann sie als reine Provokation abtun oder man hält sich an die Worte von Amelies Oma. In einer gefährlichen Welt muss man zu extremen Mitteln greifen. Und genau ein solches Mittel ist Angemessen Angry. Denn wie es sich für eine Superheldin gehört, schwärmt Amelie, oder besser gesagt Hysteria, wie sie sich selbst nennt, schon bald aus, um die Bösen zu stellen und die Opfer zu rächen. Frei nach dem Motto, wenn nicht sie, wer denn dann?
Die kleinen Pisser gehen jetzt nach Hause und machen fröhlich weiter, weil ihnen Papa den teuersten Anwalt besorgt hat, oder was?
Gratuliere, du hast das Rechtssystem verstanden.
Gratulieren möchte man vor allem Elsa van Dahmke und Jana Forkel, die Angemessen Angry entwickelt, geschrieben und inszeniert haben.
Komm mit mir ins Abenteuerland, auf deine eigene Reise.
Und wenn die beiden eins verstanden haben, dann wie man lustig und pointiert von einer Vergewaltigung erzählt, ohne die Tat jemals zu verharmlosen. Und übrigens auch, ohne sie jemals zu zeigen. Die Serie findet neue Bilder für Szenen, die man inzwischen viel zu oft gesehen hat. Selbst in Filmen und Serien, die es eigentlich gut meinen. Aber man muss Gewalt eben nicht reproduzieren, damit das Publikum die Tragweite versteht. Dafür reicht in diesem Fall ein Blick in die Augen von Hauptdarstellerin Marie Bloching. Am Ende ist Angemessen Angry vor allem eins: ein kluger, lustiger und bisweilen tief trauriger Blick darauf, was es bedeutet, eine Frau zu sein. Frauen an die Macht. Das ist in gewisser Weise auch das Motto dieser Serie, Dune Prophecy. Eine Vorgeschichte oder wie man heute sagt, Prequel zu den Blockbustern Dune, die nach Marvel, Star Wars und Game of Thrones sowas wie das neue große Ding in der Popkultur sind. Die Serie spielt 10.000 Jahre vor den Filmen und dem Aufstieg von Paul Atreides, der gespielt wird von Timothy Chalamet, der durch diese Rolle endgültig zum Superstar wurde. Im Mittelpunkt der Serie stehen die Bene Gesserit, eine Mischung aus Orden und Sekte, denen später auch Pauls Mutter angehört. In der Serie geht es um die Anfänge dieser Schwesternschaft, die bereits damals als Beraterinnen für die wichtigen großen Adelshäuser arbeiten und die unter anderem in der Lage sind zu erkennen, wann eine Person lügt und wann nicht.
Menschen sind auf Lügen angewiesen, um zu überleben. Zu lügen gehört zu den anspruchsvollsten Aufgaben, die das Gehirn bewältigen kann.
Die Lügen sind aber nicht das einzige Problem. Dazu kommen die Männer, die es offenbar leid sind, ihre Macht mit Frauen zu teilen. Im Grunde also alles wie in der echten Welt. Nur, dass hier eben alles Science Fiction sein soll, wobei es eher aussieht wie Game of Thrones. Und das ist zugleich eine gute und eine schlechte Nachricht. Denn einerseits hat Dune Prophecy alles zu bieten, was eine gute Serie einst brauchte. Tolle Bilder, schrille Figuren und diverse Intrigen. Gleichzeitig fehlt ihr, wie so vielen Prequels, das Warum. Warum sollte man sich diese Serie anschauen, wenn man doch weiß, dass es noch 10.000 Jahre dauern wird, bis der Erlöser geboren wird? Dune Prophecy ist keine schlechte Serie, aber es ist auch nicht die Serie, die sie hätte sein können, hätte sie sich wirklich auf die Frauen konzentriert und die Männer einmal ganz außen vor gelassen.
Simone Schlossers Stories to Tell über Dune Prophecy und angemessen angry. Die Zeitungsfeuilletons arbeiten sich noch immer an Nan Goldin ab, aber die Kulturpresseschau von Tobias Wenzel beginnt mit der Tagespolitik.
Die SPD hat Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten nominiert und damit einmal mehr Hans Zippert inspiriert. In seiner satirischen Kolumne für die Welt schreibt Zippert: Scholz ist ein eher unscheinbarer Genosse aus der zweiten oder dritten Reihe, von dem einige behaupten, er wäre aktuell bereits Kanzler. Beweisen lässt sich das nicht. Am selben Tag wie Olaf Scholz, am 14. Juni, wurde Gianna Nannini geboren, allerdings 4 Jahre vor Scholz. In diesem Jahr ist die italienische Sängerin 70 geworden und hat ein neues Album veröffentlicht. Als sie mit 54 eine Tochter zur Welt brachte, habe sie blanke Altersdiskriminierung erfahren, erzählt sie im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung. Nannini ist, klärt die SZ auf, pansexuell, fühlt sich also von Menschen unabhängig von deren Geschlecht angezogen. Im Interview sagt Nannini: Schwarz, weiß, Mann, Frau, das trennt uns alles. Hört auf, Menschen zu labeln. Keine Menschen mehr zu labeln, das wäre mal eine interessante Aufgabe beim Streiten um den Nahostkonflikt. Am Freitag kam es zum befürchteten Eklat, als die New Yorker Fotografin Nan Goldin die Eröffnung ihrer Ausstellung in der neuen Nationalgalerie in Berlin für ihren einseitigen Aktivismus nutzte, Israel Völkermord in Gaza und im Libanon vorwarf und Deutschland, es mache sich mitschuldig. Die Gegenrede von Klaus Biesenbach, dem Direktor der neuen Nationalgalerie, wurde von pro-palästinensischen Demonstranten niedergeschrien. Das dürfe aber nicht davon ablenken, schreibt nun Cornelius Titel in der Welt, dass Biesenbach selbst die Verantwortung für diesen neuen Tiefpunkt deutscher Kulturpolitik trage. Biesenbach habe in einer Mischung aus Naivität und Arroganz lange angenommen, diesen Eklat verhindern zu können. Biesenbach müsse zurücktreten, fordert Titel in der Welt. Dass ausgerechnet dieses Blatt mal einer Meinung mit den radikalen Israel-Gegnern im Berliner Kulturbetrieb ist, muss man erst einmal hinbekommen, amüsiert sich Peter Richter in der Süddeutschen über diese Rücktrittsforderung, die schon zuvor online veröffentlicht wurde. Richter verteidigt den Museumsdirektor Biesenbach so: Vielleicht hat ja, wer von zwei so konträren Lagern angefeindet wird, irgendetwas zumindest nicht ganz falsch gemacht. Durchaus richtig war es, das Symposium Kunst und Aktivismus in Zeiten der Polarisierung zu planen, um so auf den erwartbaren einseitigen Aktivismus der Künstlerin mit zivilisiertem Streiten, mit Dialog zu antworten. Sophie Jung von der Taz sah beim Symposium allerdings kaum streitbare Positionen, wenig Gegensätze. Der Grund: Vor allem israelkritische Redner hatten ihre Teilnahme auf Druck der anonymen Gruppe Strike Germany wieder abgesagt. Strike Germany ruft überhaupt zum Boykott deutscher Kulturinstitutionen auf. Nan Goldin sah offenbar keinen Widerspruch darin, sich von öffentlichen deutschen Geldern eine opulente Schau mitfinanzieren zu lassen und gleichzeitig Strike Germany mit ihren Likes zu versorgen. schreibt Sophie Jung in der Taz. Empathie zulassen, Zumutungen ertragen, titelt die Frankfurter Allgemeine zum Thema, das die Feuilletons vom Dienstag dominiert. Julia Enke berichtet von den Sicherheitskontrollen beim Einlass zum Symposium und auch davon, dass, wie im Vorfeld vom Veranstalter angekündigt, nur hereingelassen wurde, wer zuvor schon eine Karte erworben hatte. Enke schreibt in der FAZ: Wenn also der in Berlin lebende südafrikanische Künstler Adam Broomberg nicht hineinkam, was wiederum der Filmemacher Ralf Pleger auf Instagram zu skandalisieren versuchte, dann war dies kein Canceln eines Aktivisten und auch kein Versuch der Veranstalter, das Narrativ zu kontrollieren. Er hatte einfach kein Ticket.
Tobias Wenzels Kulturpresseschau in Fazit mit Gabi Wuttke. Gute Nacht.